Ja, meine Lieben, also Thema Schöpfungsgeschichte, einfach einen intensiveren Durchgang kurz einmal von vorne beginnend, weil ich jetzt vorhabe, in dem Semester, habe ich das letzte Mal schon angedeutet, zu zeigen, wirklich genau, wie die Erde entstanden ist, vor allem wie auch entstehen die inneren Schichten der Erde und wie die zusammenhängen mit dem Seelenleben des Menschen, also vor allem auch mit dem Thema des Bösen im Menschen, weil das hat einen starken Zusammenhang auch mit dem Erdinneren. Das heißt, wir werden versuchen, sehr konkret die Erdentwicklung jetzt mehr auch in Beziehung zu bringen von dem, was äußerlich geschieht, mit dem, was innerlich geschieht. Weil Sechstagewerk, haben wir gesagt, spielt sich eigentlich ganz in der Seelenwelt ab. Da ist noch keine Schilderung im Wesentlichen von dem, was außen ist, obwohl sich gleichzeitig außen schon etwas abspielt. Aber die Schilderung ist so, dass wirklich Moses, wenn wir ihn jetzt nehmen als den großen Eingeweihten, der das ursprünglich geschaut hat, dass der wirklich einen Blick wirft, könnte man sagen, in die Seele der Gemeinschaft der Elohim und belauscht, was die vollbringen da im Schöpfungswerk und das versucht in Bildern festzuhalten. Ein bisschen haben wir das letzte Mal angedeutet, wie diese Bilder hineingeheimnist sind in die hebräische Sprache, wie also die Formkraft der Laute und so weiter gewisse Bilder gibt, die hellsichtig geschaut noch wurden und die versteckt in der Sprache eigentlich weiterleben. Einfach aus dem Bewusstsein heraus, dass die Hebräer damals hatten, dass die Zeit der Hellsichtigkeit abläuft, dass es nur mehr wenige gibt, die das schauen können und dass man sozusagen im letzten Moment noch diese Bilder in Form der Sprache, in Form der Laute, die in der Sprache sind, sozusagen aufbewahrt hat und die dann doch unbewusst oder halbbewusst, wenn man die Texte rezitiert, wieder in die Seele gerufen werden. So unter der Schwelle des Bewusstseins, aber doch so, dass sie den Begriffen Substanz geben und sie nicht bloß abstrakte Begriffe sind. Also das ist so ganz das Geheimnis der hebräischen Sprache, die einerseits schon ins Verstandesdenken hineinführt, aber immer im Hintergrund noch die Bilder in der Sprache drinnen hat. Das ist das ganz Besondere dort. Das heißt, sie können schon sehr abstrakt eigentlich denken, aber es ist für sie nicht wirklich abstrakt, weil in der Sprache dahinter die Bilder noch leben. Das gibt ihnen Stütze, das gibt dem Ganzen noch Fülle irgendwo. Weil ein Wort wie Bereshit, mit dem die Schöpfungsgeschichte beginnt, ist eben, heißt eben nicht nur am Anfang, wie wir es übersetzen, sondern es ist wirklich ein grobes Bild des ganzen Schöpfungsgeschehens drin. Also dieser Raum, der erfüllt ist von seelischer Regsamkeit, seelischer Triebsamkeit, wenn man so will, in das das geistige das Feuer des Geistes Bereshit einschlägt und das Ganze zu ordnen beginnt. Und wenn man über dieses Wort meditiert und das Bild dadurch immer wacher ruft, dann beginnt dieses Bild im seelischen Erleben lebendig zu werden und ich komme auf immer mehr Feinheiten des Schöpfungsgeschehens. Also es würde genügen, wenn man genügend lang meditiert, aber nur dieses eine Wort herzunehmen und ich kann das ganze Sechstagewerk daraus entwickeln. Das ist nur eine konsequente Ausführung dessen, was da bereits drinnen steckt. Ich muss es nur erleben, weil jeder Text, jedes Bild ist ja so, dass es eigentlich zu einem geistigen Erlebnis hinführt und dieses dann selbst zu sprechen beginnt. Es gibt im Buddhismus so ein schönes Sprichwort, man soll nicht den Finger, der auf den Mond zeigt, mit dem Mond selber verwechseln. Weil so ist das Wort zunächst einmal ein Wegweiser, der dorthin führt, aber der mich ganz systematisch hinführt, weil er immer ein grobes Bild aufbaut. Aber dann schnappt ihn dieses Bild sozusagen die Inspiration ein, die Imagination vielleicht auch, und dann beginnt dieses Bild so lebendig zu werden, dass man wirklich in den vergangenen Weltentwicklungen zu lesen beginnt, weil sie sind im Geistigen vorhanden. Das ist das, was Steiner so oft dann als die Akasha-Chronik bezeichnet oder andere auch als Akasha-Chronik bezeichnet haben und auch heute noch bezeichnen. Weil dort, wie soll man sagen, die Schöpfungsgedanken, aber die konkreten Schöpfungsgedanken, wie das Ganze abgelaufen ist, eben eigentlich ewig aufbewahrt sind. Und das heißt, wenn wir das Denken vertiefen. Kann man sich halt so schwer vorstellen, weil was haben wir heute im Denken? Wir haben abstrakte Allgemeinbegriffe. Wir kommen also, ich kann heute im Denken nicht darauf kommen, dass also Alexander der Große 333 vor Christus die Schlacht bei Issos geschlagen hat. Das kann ich aus dem abstrakten Denken allein nicht herausholen, wenn ich nicht irgendwelche geschichtlichen Unterlagen dazu habe. Ich kann darauf kommen, dass 1 und 1 2 ist und so, das kann ich im reinen Denken erleben, aber ich kann zum Beispiel historische Ereignisse nicht mir mit unserem Denken aus dem Finger saugen. Wenn ich aber ins Geistige hineinkomme mit dem Denken, in ein geistiges Erleben, kann ich das sehr wohl. Kann ich das sehr wohl. Ich meine, eigentlich Geschichtsforschung, wirkliche Geschichtsforschung beginnt erst dort, wo ich es im Geistigen lesen kann. Wo ich nicht mehr angewiesen bin darauf, hat sie irgendeine Urkunde erhalten. Weil meistens aus der Vergangenheit haben sie die unwichtigsten Urkunden erhalten. Oder es ist oft sehr zufällig, zumindest unter Anführungszeichen zufällig, was erhalten blieb und was völlig verschwunden ist oder vielleicht sogar ausgelöscht wurde, ganz bewusst, weil man eben wollte, dass gewisse geschichtliche Ereignisse nicht überliefert werden. Es gab es ja immer wieder, dass wenn eine neue Macht das übernommen hat, dass die alte Geschichte ausradiert hat und die Werke verbrannt wurden und so, kam öfters vor schon. Seit es die Schrift gibt, sind Aufzeichnungen zerstört worden, ganz bewusst. Denk Ägypten, Zeit Echnatons. Die Nachfolger Echnaton war der große Rebell. Also der hat das ganze ägyptische System auf den Kopf gestellt, hat plötzlich so einen Individualimpuls hineingebracht, was der Priesterschaft überhaupt nicht geschmeckt hat, weil der hat halt schon gespürt, die kommende Zeit, nämlich die griechisch-lateinische Zeit, was beginnt bereits mit dem anfänglichen Individualismus, so ganz leise, aber immerhin, und immerhin Echnaton war so 1300 vor Christus, also es ist noch lange vor Beginn der griechischen Kultur, der hat das schon geahnt. Und die Priesterschaft war aber noch ganz in dem Alten drin, also es ist ein bisschen die Situation wie im vierten Mysteriendrama, der Opferweise, der schon eigentlich sieht die kommende Zeit und sieht, dass die alten Einweihungsmethoden nicht mehr so richtig funktionieren, dass man dem Individuum Rechnung tragen muss. Na, aber was war nach dem Tod des Echnaton? Man hat sich bemüht, möglichst alles auszulöschen, was an ihn erinnert. Und sogar das Schlimmste, was man tun konnte, dass man also die Namenskartuschen, also diese Zeichnungen, wo der Name aufgezeichnet ist, dass man das möglichst herausgemeißelt hat. Wenn man noch der Auffassung war, also wenn man den Namen zerstört, sozusagen, zerstört man auch seine Seele irgendwo. Verliert sie jede Bindung an die Erdenwelt, weil das war bei den Ägyptern ja so stark, dass darum auch die Mumifizierung, dass man versucht hat, die Toten möglichst lange noch in Verbindung zu halten mit der Erdenwelt, was erstens bedeutet, einen starken Impuls Richtung Individualisierung, weil sie sehr lange noch erdbezogen waren, und das, zugleich konnte man also diese Inspirationen, die man von diesen Menschen, von denen, die hinübergegangen sind, bekam, nutzen hier für die Erdentätigkeit. Die hatten nämlich die besten Ideen, wie man da das Erdenleben organisiert noch. Und sie waren aber drüben im Geistigen so weit, dass sie dort auch die geistige Reife hatten, immer wirkliche Ideen daraus zu machen. Weil wir müssen uns alle denken, wir können hier die besten Ideen haben, wirklich konkret. Und vollständig werden sie erst nach unserem Tod, wenn wir drüben sind. Dann reifen sie aus und dann werden sie eigentlich erst so weit, dass wir sagen, jetzt kann man es umsetzen da. Was wir jetzt da umsetzen an guten Ideen, ist immer ein Bruchstück. Außer, und das passiert auch sehr oft, aber meistens halt unbewusst, wir holen die Impulse von Verstorbenen herein und lassen uns durch sie inspirieren. Weil die denken nur drei Schritte weiter sozusagen. Die haben nämlich nicht unser bruchstückhaftes Denken, das heißt das logisch Konstruierende, sondern sie schöpfen unmittelbar aus dem Geistigen heraus. Aber doch eben so, solange sie noch in einem erdnahen Bereich sind, dass die Ideen gerade auch für die Umgestaltung des Irdischen tauglich sind. Also das sind nicht Ideen, die jetzt zu tun haben mit dem äußersten Kosmos irgendwo, sondern die ganz konkret sich auf Irdisches beziehen.
Dazu haben habe ich eine Frage.
Ja.
Was ist, wenn die Seele, die den Körper verlassen hat, sich in den niederen Astralebenen befindet und man stellt Kontakt mit so einer Seele?
Naja. Ja, ich meine, der Punkt ist, dass sie erstens einmal eine gewisse Zeit nach dem Tod sowieso in relativ niederen Astralsphären noch ist. Also das ist die Sphäre, die Steiner das Kamaloka nennt. Das ist im Wesentlichen die Mondensphäre. Und da ist sie immerhin so 20 bis 30 Jahre nach dem Tod, je nachdem, wie lange sie auf Erden lebte. Und das ist die Zeit, wo man am konkretesten noch sehr individuell mit einem Toten kommunizieren kann. Später wird es schwieriger, weil er dann wirklich zu höheren Sphären aufsteigt. Und natürlich ist da die Problematik, dass er kämpft damit, all die Dinge abzulegen, die ihn zu stark ans Irdische binden. Und wo natürlich auch negative Einflüsse hereinkommen können. Und wir haben heute ganz stark das Problem, dass es sehr viel Besessenheit durch Tote gibt, die eben, weil sie nur materialistisch denken konnten im Erdenleben, sich jetzt geradezu klammern an die Erdenwelt. Und klammern heißt, sie können sich natürlich nicht physisch an den Tisch oder an den Körper klammern, aber sie können sich an die Zurückgebliebenen klammern, seelisch klammern und sie sehr, sehr stark beeinflussen in ihrer Seelentätigkeit. Das ist heute Gang und Gäbe. Das kann man durchaus deutlich, da muss man nicht hellsichtig dazu sein. Man braucht das nur verfolgen, wenn man aufmerksam verfolgt, was passiert, wenn Menschen sterben, was passiert mit den Zurückgebliebenen. Wenn man das ein bisschen beobachtet, kann man in vielen Fällen merken, wie der Besessenheit auftritt. Das heißt, ihr Denken geht plötzlich ganz eigenartige Bahnen und man sagt, irgendwie kenne ich den nicht wieder. Dann ist es Besessenheit. Wenn es im positiven Sinn ist, ist es in völliger Freiheit. Es kommen Impulse, die ich annehmen kann oder nicht. Das heißt, ich bekomme sowas wie Einfälle, die meistens darin bestehen, dass ich Fragen stelle. Es fängt eigentlich immer damit an, dass Dinge, die mir alltäglich erscheinen, die ich seit 30 Jahren kenne, plötzlich... Warum ist das so? Geht das nicht völlig anders auch? Man hat es bis jetzt nicht hinterfragt und plötzlich konzentriert sich das Bewusstsein darauf, es fällt einem auf. Muss das so sein? Kann das nicht ganz anders sein? Warum ist das so? Und dann fängt man an, was in Bewegung zu setzen. Das sind in der Regel also die Impulse, die von den Toten kommen. Ohne dass es uns bewusst ist. Aber das ist wirklich hauchdünn unter der Schicht des Bewusstseins. Also das ist so nahe heute wie nur irgendetwas. Also das heißt, wenn wir von einer Wahrnehmung der geistigen Welt sprechen, sind es am allermeisten heute die Toten. Die sind unheimlich nah. Und das ist vielleicht sogar eine gewisse Gemeinsamkeit mit der ägyptischen Zeit, die sich in unserer Zeit spiegelt. In einer gewissen Weise. Steiner spricht von insgesamt 7 Kulturepochen. Ich meine, natürlich gab es davor auch schon Entwicklungszustände, aber das, also Kulturepochen, das ist eben ab nach der Eiszeit, was begonnen hat dann. Also davor gab es andere Zustände, das ist das, was Steiner halt als die atlantische Zeit und dergleichen schildert. Das ist halt die eiszeitlichen Kulturen, kann man ja nur sehr eingeschränkt sagen, weil sie noch sehr wenig Zivilisation oder Werkzeuge hatten, nur Einfaches, aber die richtigen Kulturepochen beginnen mit der urindischen Zeit, also im Bereich Indien. Es liegt noch lange vor dem, wo es Aufzeichnungen natürlich gibt, weil Aufzeichnungen gibt es erst seit es Schriftsysteme gibt. Das ist im Prinzip erst in der spätägyptischen Zeit entstanden, weltweit. Vorher gab es keine Aufzeichnungen, aber es gab Kulturen bereits dort, die noch sehr einfach waren. Das ist also diese urindische Kultur. Dann gibt es die urpersische, da verlagert sich es also mehr in den persischen Raum, da ist eben der Zarathustra, der große Eingeweihte. Das ist aber eine Zeit etwa 5.000, 6.000 vor Christus. Also auch eine Zeit, aus der es kaum historische Überlieferungen äußere gibt. Nur ganz wenig Artefakte oder so und natürlich keine Schriften, nichts. Es ist allerdings dann schon veranlagt dort die Lehre, die dann später im Zoroastrismus und so weiter und im Parsismus herauskommt. Also weil das geht alles im Ursprung auf Zarathustra zurück, aber das ist sozusagen ein historisch heute nicht fassbarer Ur-Zarathustra, wenn man so will, also der da vor 5.000, 6.000 vor Christus dort gewirkt hat. Und dann erst mit der ägyptischen Zeit, die darauf folgt, beginnen die ersten wirklichen Hochkulturen. Und die ja ganz explosionsartig im ganzen Orient. Also da beginnen in Indien zum Beispiel jetzt die Kulturen von Mohenjo-Daro und so weiter. Also diese Flut-Indus-Kulturen. Das ist ziemlich dieselbe Zeit, wie die ägyptischen Kulturen entstehen. Also urindische Zeit sind nicht diese Kulturen, sondern noch viel früher. Da findet man halt praktisch nichts. Da waren es nur primitive Höhlenbewohner fast. Der einzige Unterschied ist, dass sie ein bisschen in die Erde selber die Höhle gegraben haben. Also nicht nur Naturhöhlen besetzt haben, sondern selber geschaffene. Aber das ist schon das Maximum irgendwo. Also da kommt man nur mehr mit Geistesforschung hinein. Also dass man da erlebt, was passiert ist, indem man im Grunde blickt in die Gedanken, in die Empfindungen der Menschen der damaligen Zeit, weil die Spuren davon sind im Geistigen zu lesen, wenn man hineinkommt. Also, nur das geht halt natürlich nicht mit unserem abstrakten Denken. Das eben, weil der Unterschied zwischen unserem abstrakten Denken und dem schauenden Denken ist, unser abstraktes Denken ist wirklich von uns selbst gemacht. Das machen wir selber. Das Denken hat aber noch eine zweite Möglichkeit. Es hat die Fähigkeit wahrzunehmen, was, wenn man so will, in der ganzen Gedankenwelt sich abspielt. Von dem unser, wenn nur ein winziger Ausschnitt ist. Und wir tun halt durch unser eigenes Verstandesdenken, stärken wir einerseits ganz wesentlich unser Ich-Gefühl, unser Ich-Bewusstsein vor allem, das hängt stark mit der Verstandestätigkeit zusammen. Dort fühlen wir uns ganz stark oder werden uns unserer sehr stark bewusst. Beginnt in der griechisch-lateinischen Zeit, die auf die ägyptische folgt. Also da fängt es so erstmals an. Und das schauende Denken, da gehe ich mit meinem Bewusstsein eigentlich hinaus, in die Gedankenwelt, die mich umschwebt. Es ist vom Erlebnis her ganz deutlich, man merkt ganz deutlich den Unterschied. Also wenn wir selber denken, dann sind wir im Bewusstsein irgendwo da vorne. Wenn man in diese Gedankenwelt steigt, merkt man geradezu, wie man hinten hinaussteigt, über sich hinaussteigt mit dem Bewusstsein. Das heißt, da sitze ich im Bewusstseinszentrum nicht mehr da, sondern deutlich drüber. Und das Erleben ist bildhafter, es ist wesentlich intensiver. Plastischer, ja, farbenreicher auch. Also je nachdem, das hängt halt jetzt vom geistigen Entwicklungsgrad ab. Also bis es wirklich farbige Bilder sind, ist für den heutigen Menschen gerade sehr, sehr schwierig, war in der Vergangenheit viel, viel leichter. In der Vergangenheit hatte man das fast von selber.
Kann man das nicht auch bei Massage bekommen, auch wenn man, oder eben wenn man mit wem zusammen ist ohne Sprache, dass man dann etwas wahrnimmt, was den anderen bedrückt?
Ja, sicher. Ja, absolut. Also diese.
Da habe ich es empfunden schon.
Ja.
Oder wenn man wirklich nichts redet, eine Stunde und mit dem zusammen ist.
Richtig, ja, richtig.
Dem, der nahe ist oder wenn man sich für den öffnet. Nicht. Weil wenn ich mit dem zusammen bin und mich nicht
öffne, da ist er richtig, ja.
Dann passiert sowas
nicht. Absolut. Nein, da fängt es an. Also das ist, würde ich sagen, überhaupt die allererste Stufe mit den Menschen, die noch mit uns hier auf Erden leben. Die nächste ist mit den Toten, die da über sind.
Kann man genauso, ja. Mit einem Bild, was man sich...
Ja, absolut. Also es ist auf jeden Fall, man muss gerade unseren Intellekt und Verstand einmal schweigen lassen. Das ist ganz wichtig, weil der deckt sofort zu. Da ziehen wir eigentlich den Vorhang zu. Also man muss einfach offen sein und dann kommt diese Wahrnehmung. Das ist nichts so Aufregendes eigentlich in Wahrheit. Das wäre eigentlich was ganz Selbstverständliches, nur wir sind es heute vielfach nicht mehr gewohnt, weil wir durch unser Verstandesdenken gehen wir immer mehr in so eine Art Autismus hinein. Im Grunde sagt das ja fast die Wissenschaft schon, aber man braucht das ja nur verfolgen. Weil wie denkt sie sich sowas wie Empathie, also das heißt wirklich hineinleben und wahrnehmen, was in dem anderen vorgeht, das kann man sich eigentlich gar nicht mehr wissenschaftlich vorstellen. Man stellt sich also vor, ich habe irgendwelche Erlebnisse in mir, ich schließe, aha, da sitzt auch ein Wesen, das so ähnlich ist wie ich und auch so komische Grimassen schneidet wie ich, also schließe ich daraus, vermute ich, dass er im Inneren auch so ähnliche Erlebnisse haben wird wie ich. So stellt man sich das wissenschaftlich heute vor. Ich kann gar nicht in die Seele blicken, nicht wahr? Sondern ich bin eigentlich Gefangener meiner selbst in Wahrheit. Das ist so, das ist immer stärker herausgekommen seit dem 17., 18. Jahrhundert, ist das immer mehr aufgekommen. Ein Seelenbegriff in dem Sinn gibt es sowieso nicht mehr. Seele gibt es nicht, es gibt höchstens Nervenreaktionen. Mehr kann die Naturwissenschaft und aber auch die Psychologie im Grunde heute nicht erfassen. In Wahrheit, also ein bisschen anders ist bei der tiefen Psychologie, da gibt's, aber die ist ja im Grunde auch wissenschaftlich überhaupt nicht anerkannt. In meiner Psychologie, Tiefenpsychologie, das ist unwissenschaftlich, wird man überall hören. Also gibt es auch natürlich so viele verschiedene Schulen mittlerweile. Ich meine, sicher, man lobt noch Freud irgendwo und Ding, aber in Wahrheit, Psychologie ist halt Statistik, Auswertung. So und so viele Personen machen einen Test, man arbeitet Tests aus und das zählt. Das ist, kann man berechnen, das kann man abhaken und damit kann ich erschließen, wie der Mensch funktioniert. Und natürlich nicht, ich fühle mich in ihn hinein, da ist ja keine Objektivität drinnen. Die Objektivität liegt daran, wo die Kreuzerl im Test drinnen sind. Das, was man schwarz auf weiß besitzt, kann man getrost nach Hause tragen. Ja, so ist es ja. Also, das ist halt das Problem der Wissenschaften heute, dass sie, je näher sie dem Menschen kommen, desto materialistischer werden sie. Völlig antimaterialistisch ist heute die Physik im Grunde. Also die Physik weiß, dass die Grundlage der Materie nicht materiell ist. Materie ist eine Erscheinungsform von etwas, was absolut nicht materiell ist. Ist nur Erscheinung, nichts anderes. In der Chemie herrscht Gleichgültigkeit. Die wissen das von den Physikern, aber sie mischen halt ihre Stoffe, Punkt. Und sind in der Regel philosophisch oder so nicht sehr interessiert, sondern nur pragmatisch. Biologie ist praktisch heute fast reduziert auf Molekularbiologie im weitesten Sinn, das heißt komplett materialistisch. Und Steigerung davon ist nur die Medizin und dazwischen ist irgendwo die Psychologie, die da will ich gar nichts sagen jetzt. Ich kann sagen, was der Steiner gesagt hat. Der Steiner hat gesagt, sie ist Dilettantismus schon zu seinen Zeiten zum Quadrat. Und er hat es erläutert, warum, weil er sagt, sie verstehen nichts vom Stofflichen, vom Körperlichen und von der Seele auch nicht. Also es ist Dilettantismus zum Quadrat. Weil sie weder von der körperlichen Seite genügend verstehen, weil der Neurologe versteht wenigstens die körperliche Seite. Aber der Psychologe versteht die nur halb und die seelische gar nicht, wenn man es genau nimmt. Also das ist pures, schweige schon wieder, was ist ein schwerer Angriff. Aber ja, es gibt einzelne Dinge. Aber das Interessante ist, dass das alles die Gebiete sind, die so von der Schulpsychologie alle sehr schräg angeschaut werden. Weil da ist immer das ist ihnen zu wenig wissenschaftlich, zu wenig quantifizierbar. Wenn man halt das Ideal heute hat, alles muss quantifizierbar sein. Was nicht quantifizierbar ist, was sozusagen persönliche Wahrnehmung erfordern würde, persönliche Einschätzung erfordern würde, das ist ja subjektiv und damit unwissenschaftlich. Das ist einfach so. Und das ist auch teilweise das komplett Ungesunde, diese Einseitigkeit, also dass man nicht sieht, dass jeder Phänomenbereich andere Denkweisen, auch andere wissenschaftliche Betrachtungen erfordert. Die tote Materie erfordert was anderes als das Lebendige, als das Beseelte, als das Geistige. Und es lässt sich nicht alles reduzieren aufs Physikalische. Das ist ein Unsinn einfach. Das ist halt ein Dogma, das aufgekommen ist in der Neuzeit. Dass man alles, und das ist ein Dogma, das hat einen weiten Weg, aber das führt uns jetzt zu weit von unserem Thema weg. Wir waren bei den Kulturepochen. Also ägyptische Zeit, dann kommt die griechisch-lateinische Zeit. Das ist sozusagen die Mitte irgendwo. Das ist die vierte Kulturepoche. Das ist die Zeit, also Zeitenwende, wo auch Christus geboren wird. Diese griechisch-lateinische Zeit zählt Steiner ab der Gründung Roms. Und sie geht aber bis zum Ende des Mittelalters. Also bis 1413 etwa. Mit 1413 beginnt dann die fünfte Kulturepoche, das ist die, in der wir jetzt noch immer drinnen stehen. Das ist die, wo also der Aufbruch der Naturwissenschaften ist, wo die Zeit der Aufklärung kommt, wo die Zeit einmal des ganz starken Materialismus auch kommt. Die beginnt ab da. Vorher noch die ganzen Religionskriege, wobei es eigentlich, wenn man denkt, 30-jähriger Krieg, niemals ein wirklicher Religionskrieg war, sondern das war ein Krieg aus Egoismus, wo jeder versucht hat, seins durchzukämpfen, jeder gegen jeden. Und das die Religion war das Mäntelchen. Also, und das ist heute überall, diese Dinge mit Islam und so weiter, das Mäntelchen, das vorgehängt wird, die wirklich treibenden Kräfte da hinten haben mit dem allen in Wahrheit überhaupt nichts mehr am Hut. Sie benutzen es als Mittel, um Leute zu lenken und zu mobilisieren. Das ist alles. Aber dahinter stehen ganz andere Kräfte. Und also unser Zeitalter spiegelt aber jetzt, also es ist die fünfte, eine sechste und eine siebte Epoche, werden noch kommen. Dann ist eine große Umänderung. Und man sieht, die vierte Epoche ist der Mittelpunkt, also von sieben Epochen ist vier genau die Mitte. Vor der Mitte war die ägyptische Zeit und die spiegelt sich in unserer jetzt. Daher in gewisser Weise, also es wird man immer verfolgen können, dass es so eine gewisse Spiegelung stattfindet.
Die indische nicht, also die spiegelt sich.
Na, die wird sich spiegeln in der noch kommenden, künftigen siebten Epoche. Das ist aber noch in der Zukunft. Jetzt einmal spiegelt sich die dritte Epoche in unserer fünften. Weil die vierte bildet die Mitte. Und es wird dann eine Kulturepoche danach kommen. So eine Kulturepoche dauert etwa 2160 Jahre. Größenordnung ungefähr, hängt mit kosmischen Verhältnissen auch zusammen, und dann folgt eine nächste Kulturepoche. Also unsere hat 1413 ungefähr begonnen. Und das ist so Geburt Johanna von Orléans, also Jeanne d'Arc, die Geschichte, die Zeit ist das. Und wo zum Beispiel erwacht der Nationalismus langsam, wo Europa beginnt, sich in einzelne Staaten zu gliedern. Vorher gab es nur Reiche. Reiche sind ganz was anderes als Staaten, weil Reiche haben also sehr, sehr flexible, sich dauernd wandelnde Grenzen, wo das ineinander verschwimmt. Dann jetzt plötzlich entstehen Nationalstaaten mit ausgeprägten Nationalsprachen. Sieht das, wir beschäftigen uns gerade mit dem Dante, mit der göttlichen Komödie. Der Dante ist gestorben 1321, also so am Ende des Mittelalters, und der kämpft ganz stark für die Entstehung einer italienischen Sprache aus den verschiedenen Dialekten, die letztlich irgendwo aus dem Lateinischen oder aus einer Mischung Lateinisch-Germanisch kommen, aber er will was Eigenständiges. Und er duldet eigentlich nicht mehr, dass man in Latein schreibt oder in einer anderen Sprache, weil für ihn ist die Welt italienisch. Punkt. Aus. Alles andere ist nebensächlich. Wenn er spricht sozusagen von der Aufgabe der Menschheit oder der Welt, dann meint er Italien. Dabei ist er selber so von seiner Abstammung her total international. Also er hat so nach ganz Europa seine Vorfahren irgendwo verteilt. Aber trotzdem, und so ist es in vielen Ländern, also dass dieser Nationalimpuls kommt. Diese Abgrenzung, selbst das ist schon so was Ägyptisches irgendwo, alles abgrenzen, alles verfestigen irgendwo, Grenzzäune bauen irgendwo. Das haben die Ägypter immer wieder gemacht. Sie mussten zum Beispiel ihre Felder jedes Mal nach der Nilschwemme immer wieder neu begrenzen. Da gab es eigene Dinge, die Seilspanner, die sogenannten, die kannten schon den pythagoreischen Lehrsatz. Zwar haben sie nicht bewiesen, aber sie wussten, wie er geht. Wussten genau, wie man ein rechtwinkeliges Dreieck macht, wie man das konstruiert, das konnten sie. Damit konnten sie rechteckige Parzellen wieder abstecken, weil nach jeder Flut waren alle Grenzpflöcke weg und man musste das wieder aufteilen. Das haben sie regelmäßig wieder gemacht. Also sie waren Meister im Grenzen ziehen. Das war halt dann namentlich in Europa Anfang der Neuzeit auch ganz stark das Bestreben, über Grenzen zu ziehen, jedes Nationalstaat oder Kastel zu irgendwo ein, was natürlich völlig illusorisch ist, weil in jedem Staat es eine totale Völkermischung in Wahrheit gibt und es gibt keine rein völkischen Staaten, gab es nie. Das ist eine völlige Illusion. Und daher kein Wunder, dass es ununterbrochen zu Spannungen kommt, weil der eine unterdrückt die Minderheit, die ist daneben die Mehrheit und dann geht es schon los. Das haben wir ja oft genug erlebt. Nicht, weil Deutschland ist nicht deutsch, österreichisch ist nicht österreichisch. Ja, was ist österreichisch überhaupt? Das ist sowieso ein Melange von irgendeinem möglichen slawischen, jüdischen, weiß Gott was, allen Deutschen. Wobei das minderheitlich sogar die längste Zeit war, das Deutsche in Österreich. Also das ist ein völliges Gebräu. Aber dieses Abgrenzen hat natürlich was mit dem Verstandesdenken zu tun und das wurde veranlagt bereits in der ägyptischen Zeit. Sie hatten es selber noch nicht, außer die großen Eingeweihten. Das heißt, der Pharao zum Beispiel war so ein Eingeweihter, der eingeweiht war ganz besonders in das praktische Denken. Darum konnte er das Reich organisieren. Der war nicht so sehr eingeweiht, dass er jetzt den ganzen Tag sich beschäftigt hätte, nur mit den Göttern, was da oben spielt. So, er hat sich schon mit den Göttern beschäftigt, aber zu dem Zweck, um herauszufinden, wie denke ich richtig, dass ich da unten mein Reich organisiere. Wie Esoterik in der Vergangenheit oder Einweihung immer praktische Zwecke hatte. Es ging immer darum, also wie ordne ich die irdischen Verhältnisse dadurch. Das ist heute, gibt's teilweise so ein bisschen schwindsüchtige Esoterik, die sich gefällt darin, halt in geistigen Höhen zu schweben und sie möglichst vom praktischen Leben zu lösen. Das ist aber keine Esoterik, das ist halt Luzifer. Das ist Luzifers Flügelschlag, den man darin spürt. Aber ein wirklicher Okkultismus, also eine wirkliche Wahrnehmung des Geistigen, diente immer nur dazu, die Weltentwicklung weiterzuführen. Und die Weltentwicklung besteht eben jetzt einmal darin, dass wir durch die Kulturtätigkeit, die wir hier auf Erden entfalten, unser Ich weiterentwickeln. Bewusster werden, bewusster lernen, Geistiges hereinzuführen und an dem Hereinführen des Geistigen ganz besonders aufzuwachen. Weil wir noch nicht fähig wären, im rein Geistigen selber dafür aufzuwachen. Wir brauchen halt nur das uns Stoßen an der Materie, das uns Stoßen am Körperlichen, die Auseinandersetzung mit dem Körperlichen, die Auseinandersetzung mit dem Bösen, wenn man so will. Wir haben letztens davon gesprochen, und heute haben wir es wieder rezitiert, da war die Rede vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Der taucht nicht zufällig im Garten Eden auf, noch nicht im Sechstagewerk. Dort ist vom Bösen überhaupt noch nicht die Rede. Das erste Mal ist vom Bösen die Rede im Garten Eden. Da wird also geschildert, alle möglichen Bäume werden gepflanzt und dann in der Mitte steht der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und so wie die Hebräer das Böse aufgefasst haben, meinten sie als böse oder auch als hässlich, das war also der ästhetische Begriff und der moralische war für sie dasselbe, bedeutet, das geistig Schaffende kann sich in dem Materiellen nicht vollständig zum Ausdruck bringen. Dann ist das Ergebnis böse oder unschön. Schön ist es, wenn vollkommener Ausdruck wird. Also zum Beispiel eine griechische Plastik würde man in dem Sinn als schön und bezeichnen es mit Recht als schön und würde man damit auch als gut bezeichnen können, weil der Schöpfungsimpuls, der diese Gestalt formen will, wirklich vollkommen da herauskommt in dem. Der ist bei den Ägyptern in der Art noch nicht voll herausgekommen, in der Darstellung der Menschengestalten. Sie wollten das auch natürlich nicht, aber böse heißt aus menschlicher Sicht gesehen eigentlich, dass es nicht uns Menschen nicht gelingt, wir sind dort böse, wo es uns Menschen nicht gelingt, den geistigen Impuls ganz auf die Erde zu bringen, wo wir versagen darin und andere Kräfte dann die Führung übernehmen. Und das waren in Vergangenheit noch wenig die individuellen Kräfte des Menschen, es war also mehr das, was durchs Volksmäßige, durchs Volks-Ich hereinkam. Heute ist es das, was durchs individuelle Ich hereinkommt. Das heißt, im Grunde böse ist der Mensch, der seinen individuellen geistigen Impuls nicht auf die Erde bringt.
Nicht auf die Erde
bringt. Das heißt, nicht so weit herunterbringt, dass es hier wirklich zur Tätigkeit kommt. Dass er die Erde in irgendeiner, egal auf welchem Gebiet, ob das als Künstler ist, ob das als Wissenschaftler ist, ob das als Techniker ist, ob das im sozialen Leben ist, in dem Maße, wo es uns nicht gelingt, aus unserer geistigen Quelle so zu schöpfen, dass wir es bis hinunterbringen, die Welt auch wirklich in die Richtung umzuformen, solange ist der Impuls, ich will zumindest sagen, zumindest nicht gut. Nicht gut genug. Ich meine, das ist der Standardzustand, weil bei praktisch nichts gelingt uns das heute. Also mit dem müssen wir uns auseinandersetzen. Aber es geht darum, die Entwicklung dorthin zu bringen, dass es immer mehr gelingt. Und es ist nicht die Aufgabe, jetzt zumindest noch nicht, uns zu lösen sozusagen. Also ins Geistige zu gehen, heißt nicht einfach zu sagen, ich löse mich von der Erdenwelt. Das wäre jetzt noch das Luziferische. Weil erst wenn uns das gelungen ist, die ganze Erde, und zwar wirklich die ganze Erde, auf das wird es in unserem Zyklus jetzt ganz stark ankommen, die ganze Erde bis zum innersten Kern hinein, bis zum Erdkern hinein, solange die nicht vollkommen durch die menschliche Tätigkeit umgearbeitet ist, sodass die schöpferischen Impulse der Menschen wirklich in der Gestaltung der ganzen Erde drinnen leben, solange haben wir im Grunde kein Recht, ich sage es jetzt unter Anführungszeichen, uns vom materiellen Dasein zu verabschieden. Dann haben wir was versäumt. Also dass diese Aufgabe, wenn wir diese Aufgabe erfüllt haben, dann haben wir die Möglichkeit, in einem geistigeren Dasein, in einem nicht mehr materiellen Dasein weiter zu existieren und dort unsere Entwicklung weiterzuführen. Wenn wir die Aufgabe, je schlechter wir sie hier machen und je mehr wir hier unbearbeitet zurücklassen, umso mehr fehlt uns dann nämlich an Kräften zur Weiterentwicklung im Geistigen. Also wir können uns diese Kräfte im Moment nur hier auf Erden holen. Und daher gibt es heute zwei ganz starke Impulse, die im Grunde beide, ich bin jetzt keiner, der vom Anti-Amerikanismus spricht, aber es ist interessant, dass beide von dort kommen sehr stark. Das eine ist der ganz materialistische Impuls, das ist der arimanische Impuls, und ein zweiter ganz starker Impuls ist eine extrem weltflüchtige Esoterik, die auch also namentlich vom Westen Amerikas kommt, also von der Westküste. Das hängt damit zusammen, dass Westküste Amerikas ist äthergeografisch ein sehr spannender Ort, weil dort die höchsten Ätherkräfte mit den tiefsten untersinnlichen Kräften zusammenstoßen. Also gerade Andreasgraben und dort stoßen die zwei zusammen. Also Kalifornien, Westküste Amerikas. Also dort, wo da die großen Grabenbrüche sind, wo die ganzen Erdbebenzonen nicht zufällig sind, dort ist im Grunde eine totale Zerreißprobe zwischen Luzifer und Ahriman. Und von dort gehen ganz starke Impulse aus, in die ganze Erdentwicklung jetzt hinein, in die Weltentwicklung hinein. Und das sind die Impulse, die gefährlich sind, in einer gewissen Weise, wenn sie nicht gebändigt werden, wenn sie einseitig kommen. Und Und das ist heute die Zerreißprobe in den Gesellschaften weltweit, also dass einerseits eben diese totale Arimanisierung kommt, also das Ganze ins Materielle gehen, das eben vor allem im Denken dann zu dieser Verfestigung führt, nur mehr logisch ableiten, was ich zählen kann, was ich messen kann, was ich berechnen kann, alles andere existiert nicht. Alles andere ist sozusagen unwissenschaftlich. Und die andere ist die, die luziferisch völlig abgehoben ist, die also, die mit dem allen nichts zu tun haben will, die weg will in ein geistiges, aber das eben keine Substanz dann hat, wo der Mensch also sein Ich-Bewusstsein letztlich sehr bald verlieren würde, weil da wieder zu wenig Festigkeit drinnen ist. Das ist das Problem. Mit dem kämpft man dauernd. Also, da hat das richtige weil wir brauchen beides. Wir müssen ganz geistig beweglich werden, noch viel beweglicher als uns das Luziferische denkt. Wir müssen alles verschmelzen können. Wir müssen alles bis ins Nichts hinein auflösen können und aus dem wieder schöpfen. Und wir müssen es herunterbringen können bis zur totalen Kristallisation. Und dann sofort wieder auflösen als nächsten Schritt. Es geht nur darum, dass wir die beide Kräfte in uns vereinen können. Es ist, jede Einseitigkeit ist ein Problem dabei. Und wir sind daher ununterbrochen auch in der Auseinandersetzung drinnen mit den Kräften des Bösen, wenn man so will. Also eben immer die Schwierigkeit, bringe das Geistige da hinein bis zur Kristallisation oder erstickt man es schon vorher, der Ariman, bevor noch das ganze Geistige drinnen steckt in der Kristallisation. Weil im Arimanischen, da lässt es im Grunde vorher verhärten, bevor der ganze geistige Impuls sich ausgelebt hat. Das ist, und vorher erstarrt es schon, bevor es noch fertig ist. Der erstarrt es zu früh.
Aber bei manchen Dingen ist es ja gut, wenn man es nicht, dass man das schon vorher erstarrt. Bei manchen Gefühlen zum Beispiel ist es ja ideal, wenn man nicht bis in die Materie geht.
Ja. Sicher, ich meine, wir brauchen das Gleichgewicht. Wir brauchen das Gleichgewicht.
Ich glaube, zu erkennen, was will ich wirklich leben oder eben, es ist meine Entscheidung.
Richtig, ja.
Also kann ich in Liebe und ins Verzeihen gehen oder wenn das der Hass ist, muss ich da rumbringen, so leid so viel um.
Ja.
Verzweiflung oder eben, das ist ja auch mir die Entscheidung immer. Was möchte ich wirklich? Bis in die Materie.
Ja, richtig.
Und bei manchen ist es ja gut, dass man es nicht macht.
Das ist schon richtig. Der Impuls, es ist natürlich auch nur gut, wirklich Impulse hineinzubringen, die jetzt auch so, also bis in die Erde hinein und bis ins Äußere, ins Materielle hinein, die auch über das persönliche Empfinden jetzt hinausgehen, sondern die eben wirklich dazu da sind, um die Erde zu verwandeln. Das sind die richtigen Impulse. Ja. Andere sollen nicht reinkommen.
Jetzt und in der Gemeinschaft aufbaut, das muss man sagen.
Genau.
Was ist das Wesentliche? Auch, dass der Frieden wirklich auch wirklich Fuß fasst, dass man da wirklich auch viel Kraft und viel Energie von der geistigen Welt bekommt.
Ja.
Und auch dieses auf die Erde zu bringen. Und dass man das auch... Das ist für mich das Wesentliche.
Richtig.
Entschuldigung,
das ist. Nein, absolut. Also,
jetzt wollen wir doch. Alles ist nicht gut, wenn wir so.
Das ist schon richtig. Ich wollte damit nur sagen, dass die Zielrichtung trotzdem ist die, dass es aus dem Geistigen kommen muss, so weit kommen, dass es wirklich die ganze Erde umwandelt. Das ist der kühne Gedanke. Also das heißt, der falsche Gedanke wäre zum Beispiel Umweltschutz, nicht was so ein Thema ist, bestünde darin, Gebiete der unberührten Natur zu schaffen, wo die Natur so leben kann, wie sie will. Das ist der schnellste Weg, um sie umzubringen. Das ist heute der schnellste Weg, sie umzubringen. Wir müssen heute die ganze, und das ist nur die Oberfläche der Erde, die ganze Erde zu einer Kultur, also wenn ich will, zu einem Kulturpark machen. Und wir müssen eingreifen, weil sie selber absterbend ist. Die Natur hat nicht die Kraft, aus sich selbst heraus ihr Naturdasein noch lange durchzuhalten. Wir sehen heute natürlich den umgekehrten Effekt, dass der Menschheit alles tut, um die Natur umzubringen. Aber wir dürfen nicht glauben, wenn wir sagen, also gut, wir Menschen haben das jetzt eingesehen, wir verzichten auf das ganze Klimbim, wir gehen von mir aus in die Höhle zurück oder sonst was und sagen, die Natur ist viel gescheiter als wir, lassen wir sie doch machen. Dann würde sie innerhalb kürzester Zeit zugrunde gehen. Die Natur ist heute auf die Hilfe des Menschen dringend angewiesen. Das ist der Grundimpuls, den Steiner gegeben hat mit der biologischen, dynamischen Landwirtschaft. Da geht es nicht darum, dass wir bessere Kartoffeln haben oder wir besseres Essen haben. Nicht primär jedenfalls. Sondern der wirkliche Grundgedanke ist, dass wir heilende Kräfte, jetzt ist das Wort heilend endlich einmal wieder drin, heilende Kräfte in die Erde schicken. Weil die Erde sie ihrer Bedarf und die geistigen Wesen, die das bis jetzt gemacht haben, sich so weit von der Erde zurückgezogen haben, dass das nicht mehr von selber passiert. Es kann nur mehr passieren, dass diese Kräfte durch den Menschen hineingebracht werden. Die Erde würde, also wenn es zum Beispiel keine Menschen mehr gäbe, würde die Erde innerhalb kürzester Zeit zugrunde gehen. Das ist genau nämlich der Fehler, also was so viel... Na klar, wenn man materialistisch als Umweltschützer oder so denkt, denkt man sich, naja, der Mensch ist schuld, dass alles kaputt geht. In gewisser Weise ja, aber die andere Seite ist, die Erde ist eben angewiesen auf uns. Sie ist angewiesen auf geistige Kräfte, die hereinkommen. Das sind eben nicht nur chemisch-physikalische, biochemische Kräfte, die da wirken und die Erde wuchern lassen, sondern es sind im Hintergrund geistige Kräfte. Und die kommen heute letztlich auf keinen anderen Weg herein als durch den Menschen. Welcher Art sie sind, ist eine andere Frage. Ich meine, wir bringen heute natürlich noch wesentlich mehr zerstörende Kräfte hinein als aufbauende. Aber die Zukunft... Wird das weisen, ob die Menschheit fähig ist, die aufbauenden Kräfte hineinzubringen? Wenn nicht, dann werden wir uns unsere ganze Entwicklung auch untergraben als Menschheit und werden unser Ziel nicht erreichen, das möglich wäre.
In Russland gibt es ja die Tendenz, dass Menschen so und so viel Stück Land bekommen, um einen Garten zu bauen. Ich glaube, das ist die Idee.
Ja.
Wir überwinden den Geist der westlichen Welt und dass das Land den Leuten gegeben wird, um sie umwandeln zu können.
Natürlich. Also das wird in Zukunft sehr viel mehr Bedeutung noch bekommen. Also dass die Menschen das auch ins Bewusstsein bekommen. Gerade in der folgenden Kulturepoche wird das ganz bedeutend werden. Aber das beginnt natürlich jetzt schon irgendwo. Und man muss auch sehen, das, was heute jetzt einseitig mit dieser im Wesentlichen zerstörerischen Technik, nämlich weil alle Technik ist im Grunde so, wie sie heute ist, zerstörerisch. Nichts anderes. Aber das ist auch ein Heraussetzen von Kräften aus dem Menschenwesen, die wir erst einmal loswerden müssen, um diese heilsamen Kräfte entfalten zu können. Es ist nämlich auch ein Läuterungsprozess. Weil so wie die ganze, man braucht sich ja nicht anschauen, so wie die ganze Natur eigentlich, wenn man es im Großen Schöpfungsgeschichte verfolgt und so wie Steiner dann schildert, besteht ja die Entwicklung der Natur darin, dass der Erstgeborene der Mensch ist. Am Anfang, das ganze Gebilde am Anfang, was da in dem Wort Bereshit beschrieben wird, ist eigentlich der kosmische Mensch, der Adam Kadmon. Das ist das Allererste. Geistig natürlich nicht so, wie wir jetzt auf Erden herumlaufen. Aber das, was dann Mensch wird, was dann sich in einzelne Menschen gliedert, das ist am Anfang. Und dann noch ganz im Geistig, seelisch-geistigen zunächst, und dann verhärtet sie ein Teil davon und geht mit der Entwicklung nicht mehr ganz mit, scheidet sich aus, dann entsteht das Tierreich, dann entsteht das Pflanzenreich, dann entsteht das Mineralreich, dann entsteht zum Schluss die Technik. Das ist das letzte Ausscheidungsprodukt von etwas, was bereits ins Untersinnliche hineingeht. Ich meine, da gibt es ja so schön die Lebensstufen, die Steiner schildert. Also dieser ganze Planet durchmacht. Da gibt es die sogenannten Elementar. Na, fangen wir oben an. Also das Oberste ist das Menschenreich.
Dann gibt es da unter das Tierreich, dann gibt es das Pflanzenreich,
dann kommt das Steinreich.
Genau, dann kommt das Steinreich, also das Mineralreich, genau. Und dann ist aber noch nicht aus. Dann geht es eigentlich ins Untersinnliche. Jetzt gibt es nämlich dann das dritte Elementarreich. Ich werde dann schauen, was das ist. Elementarreich. Dann das zweite und das erste Elementarreich. Das sind eigentlich schon untersinnliche Bereiche. Aus diesen Bereichen wirken die Elementarwesen zum Beispiel. Also zum Beispiel die Gnome, die so stark im Mineralreich wirken, die wirken von da herauf. Das sind im Grunde die schaffenden Gedanken, die Mineralien formen. Die sehen wir nicht. Wir sehen nur das Ergebnis davon. Wir Menschen unterscheiden uns von den Mineralien dadurch, dass wir haben nicht so ein Elementarreich, das an uns arbeitet. Wir haben die Gedanken in uns selber drinnen. Das heißt, wir denken sie selber. Beim Mineralreich denken die Gnome. Und hinter ihnen stehen dann noch höhere Wesenheiten. Aber sie sind die Ausführenden. Und so arbeitet das zweite Elementarreich. Die arbeiten an den Pflanzen, das heißt am Lebendigen, und die dritten am Tierreich. Und wir brauchen sowas nicht, weil wir haben das eigentlich in uns, das Elementarreich.
Und wie ist es, wenn man dann wenn man Tiere isst, also wenn man Pflanzen isst, ist man dann irgendwie mit diesem Elementarreich dann auch mehr verbunden?
Ja, natürlich. Ich meine, wir sind natürlich, wenn man es jetzt ganz genau nimmt, kann man nur sagen, in dem Bereich, wo wir als Menschen denken, dort haben wir unser eigenes Reich. Wir haben aber auch zum Beispiel das Tierische ja sogar in uns, weil wir haben auch das Triebhafte und so weiter, was wir gar nicht jetzt so durch wache Bewusstsein kontrollieren, sondern was kommt, da sind wir eigentlich auf einer ähnlichen Ebene und da arbeiten an uns auch Elementarwesen.
Ja.
Und detto in den Lebensvorgängen, wo wir eigentlich schlafen, weil was wissen wir, was da alles sich abspielt in uns? Nichts wissen wir davon im Grund. Ja, man kann äußerlich irgendwie reinschauen, aber da wissen wir in Wahrheit auch nicht viel davon. Erleben mit Bewusstsein tun wir es in der Regel nicht, außer es wird schmerzhaft. Dann ist es ein Zeichen, dass es gestört ist. Also gerade Leber zum Beispiel. Leber ist das beste Beispiel. Leber, da auf der rechten Seite ist. Die spüren wir nicht. Selbst wenn die Leber schwer krank ist, hat man keine Schmerzen auf der Leber. Das ist ganz unbewusst der Prozess. Wenn man da Schmerzen kriegt, ist sowieso schon ganz gefährlich, dann ist es aber noch immer nicht die Leber, die man spürt, sondern die Entzündung rundherum, die man zu spüren beginnt, weil dann das ganze Bauchfeld da und alles Mögliche angreift. Aber die Leber ist bewusstlos. Aus unserer Sicht, für sich selbst ist sie sehr wohl bewusst, aber sie hat ein Bewusstsein, das dem Pflanzenreich ähnelt. Also was sehr stark ätherisch ist.
Haben die Gnome etwas mit den Gebirgsformen?
Ja, sie haben was mit den Gebirgsformen zu tun. Sie haben was natürlich auch zu tun mit den Gebirgen in uns, das heißt mit der Knochenbildung, mit der Mineralisierung in uns. Also die wirken alle auch in uns. Und natürlich, wenn ich jetzt in der Nahrung was Mineralisches, Pflanzliches, Tierisches zu mir nehme, nehme ich immer auch Kontakt mit den Elementarwesen auf.
Das ist gemeint.
Ja, genau. Ja, das hat einen totalen Einfluss. Und Steiner sagt ja, also wohin die Entwicklung gehen wird. Es wird einmal gehen, also dass man vegetarisch wird in Zukunft, also das ausschaltet. Es wird aber noch weitergehen. Es wird auch das wegfallen, es wird sich aufs Mineralische reduzieren. Aufs ganz Tote, das dann der Mensch selber aufbaut. Und jetzt haben wir halt die Kraft dazu noch nicht. So wie es ja vielfach, und darum gibt es auch noch Tiernahrung, es ist schwieriger halt nur mit der Pflanzennahrung durchzukommen und den eigenen Organismus aufzubauen. Es ist schwieriger für den Organismus in Wahrheit. Und also es ist nicht nur ein Fehler, dass das gab in der Menschheitsentwicklung, es musste kommen, dass es das gab. Also Also ich sage es ganz persönlich, ich würde gerne eigentlich nur vegetarisch leben, ich kann es nicht. Mein Organismus schafft es nicht. Da wäre ich einfach zu kraftlos. Ich meine, da verliere ich meine Tatkraft. Ich habe es mehrmals probiert, es geht nicht. Ich schaffe es mit meinem Organismus nicht, das muss ich akzeptieren.
Also ich habe ein paar Freundinnen, die wirklich vegetarisch sind oder so, die überhaupt keine Eier essen.
Ja.
Ich finde, dass die so viel Energie haben.
Ja, aber das ist eben individuell unterschiedlich. Der eine kann, meine Gattin kann das auch wunderbar. Ich kann es nicht, zum Beispiel, ganz deutlich nicht. Dezidiert, ich stehe dazu. Also,
und das wirklich, wenn ich an sie denke, spürt sie das und sie ruft mir dann an, denke ich, ich muss jetzt anrufen.
Ja.
Dann ruft sie mir an.
Ja, ja, ja.
Die hat eine so eine tiefe empfunden, also seelisch. Also,
ja.
Und wenn es mir schlecht geht, ruft sie mir an. Also die faszinierend. Die
ja, ja,
ja, ja. Manche Frauen sind Pflänzchen.
Ja. Nein, also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber es wird sich reduzieren aufs Mineralreich irgendwann. Aber es ist ganz interessant, dass das ja immer wieder im Gespräch ist. Es gibt ja heute schon die Möglichkeit, zum Beispiel künstliches Fleisch zu erzeugen, also wo kein Tier leidet darunter und das gezüchtet wird, also wo Muskelzellen einfach gezüchtet werden im Labor aus Stammzellen. Gibt es mittlerweile schon. Und nicht, dass ich das jetzt also irgendwie präferieren will, aber es wird jedenfalls so sein, dass es irgendwann einmal nur sowas gibt wie synthetische Nahrung. Das wird irgendwann die Zukunft sein, nicht so wie wir es heute machen, aber es wird die Zukunft sein, weil wir die ganze Natur zu einer Kultur umwandeln, das heißt zu etwas, was aus der Tätigkeit des Menschen hervorgeht. Das können wir uns heute noch nicht vorstellen. Die ganze Erde wird umgewandelt bis in den innersten Erdkern hinein. Nicht nur durch physische Mittel. Man darf sich nicht vorstellen, dass das davon abhängt, dass ich jetzt da in den Erdkern reinbohre und dann da drin irgendwas herumfuhrwerke. Weil viel stärker als die äußere physische Umformung wirkt die geistige Umformung. Das wird unser Thema sein. Weil je tiefere Schichten ich in der Erde hineinkomme, umso mehr hängt die mit den tieferen Schichten des menschlich-seelisch-geistigen zusammen. Das hat einen extremen Einfluss darauf. Das bestimmt wesentlich Dinge wie Naturkatastrophen zum Beispiel. Die passieren nicht aus Gründen, aus rein physikalischen Gründen. Natürlich kann ich physikalische Kräfte messen dabei, aber dass sie ausgelöst werden, hängt zusammen damit, wie sich die Menschheit geistig-seelisch entwickelt. Natürlich nicht so, dass jetzt 1000 Leute waren jetzt besser und morgen stürzt irgendwo was ein. So einfach ist es nicht. Die Wirkungen sind oft Jahrhunderte, Jahrtausende später und kommen dann erst zutage. Aber der Zusammenhang des Menschen also mit der Erde ist viel, viel, viel intensiver, als man sich das denkt. Und am intensivsten eben auf der seelischen Ebene sogar. Da ist es besonders intensiv. Und daher dieses wunderschöne Bild, also was Dante beschreibt in seiner göttlichen Komödie, wo er da die Unterwelt zeigt, das Inferno, und dort aber die ganzen üblen Eigenschaften der Menschen zeigt, weil das nämlich tatsächlich zusammenhängt. Ob das jetzt im Detail immer genauso stimmt, wie das schildert, ist ein anderes Kapitel, aber grundsätzlich ist es völlig richtig, dass die stärksten, übelsten Kräfte sozusagen in uns, die in uns schlummern, und da schlummert Gewaltiges. Da schlummert Gewaltiges. Ich habe es, glaube ich, das letzte Mal eh schon gesagt und ich sage es immer wieder, wenn heute so Gräueltaten in der Welt passieren, das Wunder ist, dass es nicht viel, 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 viel öfter passiert. Weil die Menschen sind im Durchschnitt heute wandelnde Bomben im Grunde. Weil darunter ein Bereich an wüstesten seelischen Kräften vorhanden ist, die noch harren darauf, von Menschen umgewandelt zu werden, und zwar jetzt in unserer Zeit. Und wenn es nicht passiert, werden die immer mehr zum Vorschein kommen. Und davon wird nämlich diese esoterische, luziferische Esoterik total ablenken. Die sagt,
beschäftige dich mit den Engeln und von dem schönen Licht da oben, schweb da hinauf, schau bitte ja nicht da runter. Das ist so grauslich, das geht dir gar nichts an. Das ist der beste Weg, dass da unten die heraushüpfen können, dass der Geist aus der Flasche heraushüpft. Und dann wird sehr, sehr gefährlich werden. Und dann kommen natürlich gleich im Nachzug die arimanischen Kräfte, die zerstörerischen Kräfte mit heraus. Das ist die große Gefahr. Also. Und besonders jetzt in unserer Zeit, in unserem Jahrhundert oder Jahrtausend. Also es hat schon natürlich im 20. Jahrhundert begonnen, aber es ist jetzt in Wahrheit noch viel schlimmer. Es ist jetzt in Wahrheit noch viel, viel schlimmer. Es ist nur besser zugedeckt, für uns zumindest. Ich meine, in vielen Bereichen der Erde ist es eh nicht so zugedeckt, die Menschen dort durchleben das sehr real, aber für uns ist es halt mit Leinwandgeflimmer und Fernsehgeflimmer ganz gut zugedeckt. Aber also darum ist dieses Thema auch so aktuell, weil das die Kräfte sind, mit denen wir uns heute auseinandersetzen müssen. Du wolltest was?
Kannst du mir sagen, wie man umgehen sollte, weil ich habe keine Ahnung. Meine Freundin ist Lehrerin in der Schule,
ja.
Mittelschule,
und ja.
Hat jetzt eine erste Klasse gekriegt, wo sie die gegenseitig die Schälen
einschlagen. Ja.
Und sie haben so viel Aggression und null Respekt, null
Kontakt. Ja, ja. Ja, ja.
Es ist nicht möglich, durch Schule aufzuhalten.
Ja.
Die Polizei ist jeden zweiten Tag da. Die Eltern sind in der Klasse, weil die Kinder betraut werden.
Ja, 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 ja.
Da gibt es Kinder drinnen, da weißt du nicht, wie die sich auf die Gesellschaft auswirken.
Mhm.
Keine Ahnung.
Ja. Ja.
Und das häuft sich.
Ja. Das häuft sich, ja.
Also was mit Gottes Willen kann man da tun? Nein, ja. In deiner Sicht
nach. Ja. Also es müssen wahrscheinlich kleinere Klassen werden, es müssen überschaubare Einheiten werden, einmal als erstes Ding. Und dann braucht es natürlich von Seite der Pädagogen, die müssen wirklich was von Menschen verstehen. Es ist halt so, dass heute die Ausbildung der Pädagogen so kopfig ist und so wenig darauf geht, dass sie erkennen, was in dem Kind, in dem Menschen lebt, dass damit nicht umgehen können. Weil man muss einfach erkennen können, halt, also welche wilden Kräfte karmisch, das hängt ja mit dem Schicksal auch zusammen. Und der Punkt ist, in früheren Zeiten wurde das durch die gesellschaftlichen Regeln oder wie, denen sich die Kinder auch nicht entziehen konnten, weil sie gedrillt wurden dazu, irgendwann gezwungen wurden dazu, bis sie irgendwann einmal halt dann untergeordnet haben und in gewisser Weise, ja, gebrochen wurden dadurch, kann man schon sagen. Ich meine jetzt im positiven wie im negativen Sinn, aber das zieht heute nicht mehr, abgesehen davon, dass die meisten Eltern die Zeit nicht haben. Also in Kleingruppen und Lehrer, Pädagogen, Erzieher, deren Hauptaufgabe darin besteht, den anderen Menschen kennenzulernen und als Mensch mit ihm umzugehen. Das ist immens schwierig. Aber es ist heute einfach, das ist die Normalbehinderung, ist heute die, dass ein unheimliches Aggressionspotenzial da ist und dass ein unheimlicher Egoismus eben da ist. Also, der nämlich entsteht aus dieser einerseits abgekapselt sein, was wir am Anfang besprochen haben, Seelenleben so ganz in sich beschlossen, dass man nicht einmal mehr mitkriegt, dass im anderen ein Seelenleben ist, sondern höchstens es erschließt irgendwo. Also und autistische Erkrankungen nehmen rapide zu, das ist auch interessant. Also es gibt viel, viel mehr Autisten als früher. Man kann jetzt sagen, hat man halt früher nicht so beobachtet, aber es nimmt rapide zu. Und es ist kein Wunder, weil unsere ganze Kultur ist auf den Autismus. Schon auch wenn ich den ganzen Tag hinter dem Kastel irgendwo sitze und nur die Jugendlichen, schaut euch an, sie sitzen am selben Tisch und schicken sie SMS. anstatt das miteinander reden. Na, das ist oft gar kein Witz mehr, sondern das ist eine Realität. Weil es einfach eine Hemmung kam, wie es in der Pubertät sowieso dann oft ist, dass Hemmung kam, sich zu äußern oder was, über das SMS-Kurzding geht das viel leichter. Also nur nicht das eigene Seelische rauslassen, weil, aber weil sie natürlich auch spüren, wachs Gott, was ist da alles drinnen in mir? Sie spüren es in dem Moment auch, was ist da alles drinnen? So halb unbewusst und sie können nicht umgehen damit. Und da brauchen sie Unterstützung. Das heißt aber, das muss ein Mensch sein, der selber mit den Kräften umgehen kann. Und sich diesen Kräften stellt. Weil Erziehung, ich kann ja nur anregen zur Selbsterziehung und dazu muss ich mich selbst erziehen. Das heißt, die wichtigste Aufgabe des Lehrers, des Pädagogen, der Eltern ist heute die Selbsterziehung ihrer selbst. Das heißt, das sagt das ganze Leben, nicht, das habe ich schon 20 Jahre so gemacht, sondern ich muss eigentlich ununterbrochen selber mich weiterentwickeln. Und nicht nur, indem ich intellektuell was lerne, sondern mich vor allem in den charakterlichen Kräften, in den künstlerisch-kreativen Kräften weiterentwickle. Weil das sind die geistigen Kräfte in uns. Und wenn ich da sage, das habe ich gelernt und so bin ich, reicht das nicht. Ich muss sagen, als Mensch bin ich eigentlich nicht fertig, sondern ich habe bis ins hohe Alter hinein eine Aufgabe, an mir weiterzuarbeiten, ganz bewusst. Natürlich tut das Lebensschicksal bis zu einem gewissen Grad von selbst, aber das reicht heute nicht mehr. Also die Entwicklung wurde in der Vergangenheit stark dadurch angestoßen, dass wir durch unser Schicksal in Situationen geführt werden, wo wir halt auch nicht am Deckel kriegen und wo wir die Prügel vor die Füße geworfen bekommen und uns dann bewähren müssen und dann bleibt uns nichts über, als uns an den Widerstand zu entwickeln oder unterzugehen. Kann auch sein, aber wir haben jedenfalls die Chance. Und in der Regel neigen die Menschen wenig dazu, wenn kein äußerer Anlass dazu besteht, aus sich selbst heraus zu sagen, naja, aber da ist schon einiges, was ich noch an mir ändern müsste. Aber warten wir mal ab. Das ist dann meistens die Reaktion darauf. Also man tut es erst, wenn man wirklich gezwungen ist, dazu es zu tun. Wenn man jetzt, weiß ich nicht, einen schweren Unfall hat oder sonst irgendwas hat und nicht anders kann, als es zu tun. Aber es geht heute darum, das freiwillig auf sich zu nehmen, ändert natürlich auch das Schicksal, da ändert die Art, wie sich das Schicksal auswirkt. Ganz klar, also Schicksal ist nicht so, dass es also immer Knüppel vor die Füße werfen muss, wenn man selber seine Aufgabe erkennt. Und dadurch, wenn das aber ein Mensch tut, dadurch entsteht eine seelisch-geistige Ausstrahlung, die die anderen wahrnehmen. Nicht bewusst vielleicht, aber die wirkt.
Aber die Angst, wenn man dann hat, als Lehrerin in die Klasse zu gehen, wenn man weiß, dass die spüren die Kinder auch.
Ja, sicher, genau das ist der Punkt.
Das ist eine Kraft.
Genau das ist der Punkt. Genau das ist der Punkt. Wenn ich diese Kraft entwickle, spüren sie das auch. Wenn ich die Angst habe und mit mir selber auch nicht zur Rande komme, irgendwo oder nicht an dem arbeite, was an mir noch zu arbeiten ist, dann spüren sie das und dann fahren sie mit der Dampfwalze darüber. Wenn sie aber spüren, da ist einer, der arbeitet an sich, weil er das irgendwo ausstrahlt, das ist ganz unspektakulär, das kann man nicht äußerlich lernen. Also da geht es nicht darum, dass ich lerne, so und so muss ich auftreten, so und so muss ich reden, das ist alles äußerer Quatsch. Sondern es geht um die innere Entwicklung, die wirkt. Und sie merken das so genau, ob einer die Stärke hat oder nicht, die innere. Das ist nicht die Stärke, die herrschen will über andere, sondern sie spüren, da ist einer, der Herr über sich selbst ist. Das spüren sie. Das ist das Wesentliche. Nämlich, es geht nicht darüber, dass sie spüren, boah, das ist einer, der ist mir so überlegen, der haut mich nieder, sozusagen, wenn ich nicht ruhig bin. Und das geht's nicht. Was sie wirklich spüren und was sie eine immense Sensitivität haben, dass ein Mensch zumindest, ich will nicht sagen Herr über sich selbst ist, sondern danach strebt, Herr über sich selbst zu werden. Das reicht schon, weil es ist eh immer nur ein Streben. Das spüren sie. Und davor haben sie Respekt, weil das suchen sie für sich selbst auch. Und in Wahrheit suchen sie das. Sie sind total unzufrieden natürlich auch mit dem, in Wahrheit mit dem Materialismus unserer Zeit. Einerseits verführt er sie total, andererseits wollen sie ihn nicht. Und daher zertrümmern sie alles. Aus diesem Hass eigentlich geradezu gegen, das zeigt sich in verschiedensten Erscheinungen. Ist auf eine andere Art, ist das zum Beispiel bei dieser Magersucht, die bei den Mädchen so sehr verbreitet ist. Heute, also diese Bulimie und diese Geschichten. Das hängt damit zusammen, ich will eigentlich gar nicht in einen materiellen Körper hinein, ich will geistig sein. Ich will nicht da rein, das tut so weh, da reingehen. Ich will die Materie möglichst ab, das steckt in Wahrheit dahinter. Ist ihnen natürlich nicht bewusst. Äußerlich ist Modedruck und weiß Gott was. Aber innerlich steckt heute bei so vielen Seelen, die hereinkommen, einfach die Verzweiflung dahinter, dass sie da in den Materialismus gestürzt werden, in den banalsten Materialismus, dem sie sich kaum entziehen können, und sie kommen aber mit starken geistigen Anlagen herein. Und sie kommen in eine Welt, die nicht offen ist dafür. Das ist das Riesenproblem. Und was mache ich dann? Ich fange an, die materielle Welt zu zertrümmern. Was soll ich denn sonst machen damit? Zerstörung um der Zerstörung willen. Weg, alles was materiell ist, ruinieren. Das sind sehr starke Impulse. Und auf der anderen Seite natürlich ein starker Egoismusimpuls, der immer stärker wird in der Welt, weil Egoismus hat ja nichts mit der Individualität des Menschen zu tun, sondern mit seinem Astralleib, also mit dem Astralisch-Seelischen. Das Astralisch-Seelische, also vor allem das Astralische, hat sich der Mensch ja in dem Sinn noch nicht selbst gebaut. Das Ich ist er selbst, aber die Seelenkräfte, die er aufnimmt, muss er zunächst aus der Seelenwelt nehmen, um sich einen Astralleib, einen Seelenleib zu bauen. Und die schauen aber mittlerweile, nämlich das Material, wenn man das so banal ausdrücken darf, das zur Verfügung steht, schaut sehr düster aus. Weil die Astralsphäre der Erde, aus der ich das schöpfen muss bei der Inkarnation, ist heute so vergiftet. Einfach durch lange, lange, lange Entwicklung der Menschheit auf Erden haben wir das vergiftet. Wir haben es nicht zum Besseren gebracht im Moment, sondern wir haben es einmal zum immer Schlechteren gebracht. Also die astralische Umweltverschmutzung ist also ein Millionenfaches der äußeren Umweltverschmutzung. Namentlich also Europa, Amerika und diese Bereiche, von da strahlt also eine immense Verfinsterung des Seelischen aus. Also das heißt, auch eine sehr starke geistige Individualität kann zunächst einmal nichts anderes tun, als sich in diesem Seelenmaterial zu inkarnieren, das zunächst einmal gar nicht mit dem Ich harmoniert und das also total dagegen kämpft. Und negative Seelenkräfte heißt einfach total egoistische Seelenkräfte. Also seelisch finster heißt sich einschließen, dann wird seelisch finster, nicht offen sein für die seelische Umwelt sozusagen, nicht fürs geistige Licht schon gar nicht, das hereinkommt, das was ändern könnte, sondern einschließen. Das lag eben schon seit Jahrtausenden liegt es, was heißt seit Jahrtausenden, ja, Zehntausenden und mehr liegt es in der Menschheitsentwicklung, dass das immer ärger wird. Und wir sind halt jetzt schon in einem sehr argen Punkt. Und ein Punkt, der eben jetzt wirklich nur mehr dadurch geändert werden kann, dass Menschen so stark sind, dass sie bei der Inkarnation nicht mehr zu 100% auf dieses seelische Material angewiesen sind, sondern dass sie es selber aus dem Nichts heraus schaffen können. Das ist das, was man dann als Geist selbst bezeichnet. Dann schafft man Seelisches wirklich aus dem Geistigen heraus. Und hat auf der anderen Seite die Möglichkeit, aber auch vorhandenes, negatives, egoistisch verhärtetes, seelisches aufzulösen, zu verwandeln, völlig zu verwandeln. Weil jetzt, also Steiner schildert das ja so, wie das in vorchristlicher Zeit da war, bei dem Essenerorden zum Beispiel, also die haben ihre Entwicklung gepflegt, haben sich gereinigt, Katharsis und so weiter. Folge ist, die negativen Seelenkräfte, die sie aus ihrem Wesen ausgeschieden haben, sind abgeladen worden auf die Menschen in der Umgebung. Das heißt, alle alte Einweihung war so, dass eine kleine Zahl von Menschen höher steigen konnten und eine breite Menge eigentlich die Last davon tragen musste. Es ging halt nicht anders in alten Zeiten. Erst ab der Zeitenwende etwa beginnt es ganz leise und massiver, im Grunde erst jetzt in unseren Tagen, dass die einzelne menschliche Individualität, wenn sie sich läutert, wenn sie sich verwandelt, nicht einfach die Seelenkräfte, die Negativen ausscheidet und damit halt sozusagen seelische Umweltverschmutzung betreibt, sondern sie wirklich zu Geist selbst verwandelt, also zu etwas, was ganz aus dem Geistigen geschaffen ist. Also das ist eine völlige Umschaffung. Das heißt, es wird negatives Seelisches ins Nichts hineingeworfen und aus dem Nichts was völlig Neues herausgeholt und dadurch auch nicht nur das eigene Wesen, sondern in letzter Konsequenz auch die Seelenatmosphäre der Erde verbessert. Das ist ganz stark die Zukunft und wird die Hauptaufgabe in der kommenden Kulturepoche sein. Aber jetzt müssen Einzelne schon anfangen, aber das wird die Hauptepoche sein. Also in der nächsten Kulturepoche so, wann immer das genau jetzt beginnt, da reicht es nicht mehr einfach aus, also auf alte Art Katharsis zu betreiben. Es muss ganz individuell sein, da kann es immer nicht mehr darum gehen, ich beachte irgendwelche Moralregeln, die mir irgendwer vorgeschrieben hat, sondern ich muss es selber schaffen. Aus mir heraus schaffen, ganz individuell. Also das, was Steiner moralische Intuition nennt, moralische Fantasie nennt. Das heißt nicht, dass ich alte Regeln aufheben muss und sage, die gelten nicht mehr, aber sie nützen nichts, wenn ich es nur brav dem Gesetz noch befolge, sondern sie wirken erst, wenn ich aus meinem Ich heraus es sozusagen noch einmal schaffe, ganz individuell schaffe. Das, also gerade in unserer komplexen Welt heute, sind auch so viele Dinge, für die es gar keine Regeln gibt noch, in Wahrheit. Und auch keine Regeln in Zukunft geben wird, die allgemein gültig sind, sondern wo jeder Mensch seine Art zu reagieren und damit umzugehen finden wird müssen.
Und da fangen die Lehrer, da müssen die Lehrer anfangen.
Dann müssen die Lehrer anfangen. Jeder Erzieher, jeder Pädagoge muss damit anfangen. Das ist die große Aufgabe. Daher müssten sie eigentlich die sein, die wirklich diesbezüglich vorangehen. Weil da geht es am unmittelbarsten darum. Nicht, dass die anderen es nicht machen müssen, aber die müssten vorangehen.
Das also, ist nicht das Spiegel, dass wenn mir die Aggression in der Klasse ist, dass man selber in seine Aggression ist und dass man da
genau,
das genau. Geilste sieht und ich will euch was beibringen.
Ja.
Und
da braucht man unheimliche Geduld und Zeit und das, und man muss natürlich auch Rahmenbedingungen dazu schaffen, dass ein Lehrer das auch bewältigen kann irgendwo. Weil man vielleicht ist ein Einzelner so weit, dass der mit einer Klasse mit 30 fertig wird, aber das wenn das solche Wilden sozusagen sind, das werden wenige sein. Ich meine, dann muss man kleinere Einheiten nehmen, aber wichtig zu wissen ist, es wird grundsätzlich nur funktionieren, wenn der einzelne Lehrer intensiv an sich arbeitet. Alles andere wird auf Dauer nicht funktionieren. Das sind alles Schmäh. Ich kann natürlich drei Psychologen und Begleitlehrer reinnehmen und sie bändigen. Dann versuche ich sie einfach zu dressieren und behandle sie im Grunde wie Tiere. Man kann immer noch versuchen zu dressieren, mit Gewalt sozusagen. Und mit Bestrafung und Belohnung und so weiter, das ist aber keine Erziehung. Aber unter Garantie merken sie, wenn ein Mensch an sich arbeitet? Sie spüren das, sie wissen es vielleicht gar nicht, aber sie werden Respekt vor dem kriegen, früher oder später. Allein dadurch, dass er es tut. Weil das lebt in jeder seiner, wie er spricht, wie er geht, in den Kleinigkeiten. Das fällt niemand bewusst auf, aber das wirkt. Und das macht es so schwer. Und darum wäre es heute so wichtig, dass eine ganz andere Art von Lehrerbildung oder so entstünde, weil die ist halt so intellektualisiert, noch viel mehr als das meiste andere. Weil, ich verzeihe, wenn ich das schon wieder sage, aber so wie auf der Universität halt die Lehrerausbildung ist, ist es eine Katastrophe im Grunde. Es ist eine Katastrophe, weil wenn einer wirklich Naturwissenschaften zum Beispiel studiert, dann wird er mit der Praxis wirklich konfrontiert. Die Lehrerbildung, das ist immer so eine halberte Praxis. Sie machen natürlich ein paar Lehrversuche und Ding oder jenes, aber es geht halt nie bis zur wirklichen Konsequenz. Es geht alles, es ist alles geschönt, verstandesmäßig, so dass gut funktioniert. Weil man will ja den Schülern was zeigen, was funktioniert. Nicht ein Experiment, das vielleicht fünfmal scheitert. Also kommen die geschönten Dinge heraus. Also das sind Dinge, die völlig jenseits der Praxis liegen in Wahrheit. Das heißt, da wird eine merkwürdige Art von Fantasiewelt aufgebaut, die nicht der Lebensrealität entspricht, die nicht der naturwissenschaftlichen Realität, nicht der technischen Realität und schon gar nicht der sozialen Realität entspricht. Sie lernen irgendwas über das Soziale und sie haben keine Ahnung von der sozialen Praxis. Das fällt mir auf. Also es fällt mir auf, weil ich ja hier in der Schule viel mit Pädagogen und Lehrern zu tun habe. Und je ausgebildeter sie sind, desto weniger sind sie zu brauchen. Ausnahmen abgerechnet. Und die Ausnahmen sind die, die es trotz der Ausbildung sind, die Ausbildung überstanden haben und trotzdem sich ihres, was sie mitbringen, bewahrt haben. Aber nachdem, wie die Ausbildung läuft, ist es ein Mittel, ihnen das alles auszutreiben. Und dann kommen sie als nächstes noch in die Fänge des beamteten Lehrertums, wo ihnen jede Initiative dann auch noch genommen wird, was dann darum geht, wann ich in welche Gehaltsstufe, wovor, wie viel muss ich tun und wie viel muss ich nicht und wann darf ich mein Ding fallen lassen. Und ja, nicht um eine Stunde mehr. Irgendwo. Und zwar, das ist das Problem. Ich meine, ich sehe es bei unseren Waldorflehrern, bei denen das wirklich sind. Ich meine, der ist halt dann am Sonntag auch da und macht und da kriegt er keinen Groschen extra dafür. Sondern er sagt, ich muss das machen, weil ich es für meine Schüler mache. Aber er macht es freiwillig. Das kann man von niemandem verlangen, natürlich. Das würde einem beamteten Lehrer nie einfallen. Der fragt, 5 Minuten länger, na, das geht gerade noch, aber 10 nicht mehr. Dann brauche ich eine extra Stunde Zeit. Das sind die Dinge, wo es anfängt und das merken die. Das merken die Schüler, die Kinder. Früher oder später merken sie es und vor dem haben sie Respekt. Das heißt nicht, dass es einfach ist. Es bleibt nach wie vor schwierig und es braucht Zeit, bis das in den Griff kommt. Und man kann einmal einzelne packen mit der ganzen Geschichte. Und da meine ich, man braucht Einheiten, die klein genug dann sind, dass das nicht zur Katastrophe führt, weil sonst schlagen sie die wirklich blutig irgendwo. Ich meine, es ist bei uns ja noch harmlos im Vergleich zu dem, wie es in Amerika ist. Weil da können die Lehrer dann oft wirklich nur mehr bewaffnet in der Klasse stehen. Ich meine, das ist ja pervers dann schon. Also, da haben wir ja noch gar keine Ahnung davon, also wie es sein kann. Natürlich nicht auf den Elite-Schulen oder so, da werden halt entsprechende Rahmenbedingungen geschaffen und wer nicht spurt, fliegt sofort raus. Ist auch klar, aber nur die ganze Gesellschaft kann es nicht immer weiter irgendwo raussperren, die sozusagen nicht geeignet ist, weil dann irgendwo landen sie dann doch und werden zur Katastrophe. Also das ist unsere große, große Aufgabe, jetzt diese dunklen Kräfte, die in uns sind, zu bearbeiten. Jetzt, wirklich jetzt in unseren Tagen. Ich meine, nicht umsonst hat Steiner davon gesprochen, wie im Jahre 1998 sich zum dritten Mal die große Zahl 666 wiederholt, die immer damit verbunden ist mit starkem Eingriff der Widersachermächte. Also das erste Mal war das die Zeit, wo der Islam entstanden ist, ohne jetzt mit dem Islam direkt in Verbindung zu bringen. Es ist eher teilweise sogar ein Gegenimpuls dagegen gewesen oder ein Versuch, das auszugleichen. Das zweite war die ganz dramatische Geschichte, Untergang des Templerordens, also so 13 irgendwas herum, 1307 hat das begonnen und so, und dann bis die letzten Templer verbrannt wurden, was aber auch nur so ein Symptom ist. Also um diese Zeit herum war die zweite Stufe, und jetzt Ende des vergangenen Jahrtausends war die dritte. Ich kann mich nur erinnern, wie unter anthroposophischen Kreisen oder Zeitschriften, also wie viel da geschrieben worden ist, nachher lustigerweise fast nichts mehr. So hat man gesagt, naja, irgendwie ist scheinbar doch vorbeizogen, und die Welt steht immer noch. Es steht eigentlich nicht mehr, sie ist zusammengestürzt in der Zeit. Und es ist ein gewaltiger Einbruch an negativen Kräften einerseits da, aber andererseits auch an starken geistigen Kräften, die etwas dagegen unternehmen könnten. Sagen wir es einmal vorsichtig so. Es ist in unseren Tagen wesentlich mehr aus der geistigen Welt herauszuholen als etwa in den Tagen Steiners. Das war gerade am Anfang erst, wo ein geistiges Licht hereingeschienen ist. Ich meine, Steiner war halt fähig, trotz dieser beginnenden Zeit Gewaltiges hereinzuholen. Aber im Prinzip ist das Tor heute nach oben hin wesentlich weiter offen. Nach unten hin aber auch. Nach unten hin auch. Das eine ist auch ohne dem anderen nicht zu haben, muss man fairerweise sagen. Und daher ist diese Auseinandersetzung ganz wichtig. Und ganz gefährlich ist es, eine esoterische Entwicklung anzustreben, eine geistige Entwicklung, die das nicht berücksichtigt. Ich meine, das, was zu Steiners Zeiten vielleicht noch harmloser war, wenn man sagt, ich mache esoterische Schulung und nehme es aber so mit der Charakterbildung nicht so streng, was meistens dann dazu geführt hat, dass halt, wenn man Glück hat, am besten nichts passiert. Das heißt, man bleibt so, wie man ist, kommt sich vielleicht ganz gut vor, weil ich mache jetzt esoterische Schulung und im Grund tut sie nicht viel. Heute sind die Gefahren wesentlich größer. Eben weil nämlich das Tor nach oben weiter offen ist, wenn man angeht und die Mantren und die Dinge und die Beschäftigung nur mit diesen Dingen weckt Kräfte. Das nutzt einfach nichts. Es weckt Kräfte. Irgendwas kommt herein. Und in dem Maße, in dem es hereinkommt, kommt von unten auch was heraus. Und wenn man das von oben nicht wirklich fasst, dann werden die Kräfte von unten die Führung übernehmen. Also das heißt, es ist halt unheimlich heikel, auch so an geistige Entwicklung heranzugehen. Es ist nicht ganz so harmlos. Ich will jetzt niemanden schrecken damit, aber man muss sich bewusst sein, dass das zu negativen Dingen führen kann, wenn man es nicht mit der genügenden Ernsthaftigkeit macht. Ernsthaftigkeit in Bezug auf die eigene charakterliche Entwicklung. Und das heißt, man muss sich sagen, Mensch, was hast du noch alles zu bewältigen? Wir alle. Da nützt es nichts, dass wir eh ein braver Bürger sind, der eh niemand was zu leiden tut und eh halbwegs höflich sind und so weiter. Das, was darunter schlummert, ist das Wichtige, nicht die Oberfläche. Die Oberfläche und bei den Burschen und Mädeln, da, die jetzt jung hereinkommen, ist der einzige Unterschied ist der, dass die Oberfläche, die geschönte Oberfläche wegfällt. Aber darunter schaut es bei uns nicht viel anders aus. Da ist nur so eine kleine Oberfläche drüber, die das jetzt einmal noch brav im Zaum hält und nicht erscheinen lässt. Aber die ist hauchdünn. Das ist nicht einmal eine Eierschale. Und in dem Ei drinnen aber kocht was. Also das ist so, wie wenn man ein Ei in die Mikrowelle legt. Habt ihr hoffentlich noch nicht gemacht. Also wenn man es lang lässt, weil dann fängt das Wasser zum Kochen an und dann geht es irgendwann glatsch und dann biegt es überall. Also wir sind gerade drin, da das Ei da drin sehr zu kochen. Und das, die Schale ist sehr, sehr dünn, die drüber ist. Also, wir werden das verfolgen jetzt in nächster Zeit, wie sich gerade also dieses Erdinnere auch ausgebildet hat, weil das steht also genau in dem Verhältnis also zu diesen Kräften in uns. Und vielleicht nur als Anriss jetzt fürs Vorbereitung fürs nächste Mal bist du dran, gell, Günther, schon, ja, glaube ich.
Ich sage das dann noch.
Bitte? Ja, okay, gut. Nur, dass wir es dann auch wissen. Schöpfungsgeschichte, wann beginnt das Ganze? Weil mit der Schöpfungsgeschichte fangen die Dinge an, sich dann also langsam auch im Erdinneren auszubilden oder überhaupt die Erde sich herauszubilden. Jetzt gibt es interessanterweise, was heißt interessanterweise, wenn man ein bisschen Steiner gelesen hat, weiß man das eh, dass er an einer Stelle sagt er dieses, an einer anderen Stelle sagt er ganz was anderes, weil er es von einem anderen Blickwinkel sagt. Es gibt ja den wunderschönen Zyklus über die Schöpfungsgeschichte, ich glaube GA 122 ist es. Da sagt er ganz deutlich, und das stimmt auch im engeren Sinn, hängt die Schöpfungsgeschichte zusammen etwa mit dem Zeitpunkt, wo sich Sonne und Erde voneinander trennen, also wo die Erde als selbstständiger Himmelskörper von der Sonne abgespalten wird, wenn man es von außen betrachtet. Wir haben ja gesagt, Sechstagewerk ist eigentlich von innen, vom Seelischen betrachtet, aber wenn man es äußerlich betrachtet, wäre das etwa der Zeitpunkt, wo sich die Erde von der Sonne trennt, wobei die Erde dann noch den Mond und so weiter in sich hat. Und auch die anderen Planeten treten jetzt langsam heraus. Also das stimmt ja in etwa auch mit dem astrophysikalischen Bild zusammen, das vom Äußeren. Nur der Unterschied ist, dass halt Steiner die geistigen Kräfte auch schildert, die dahinter stecken. Das ist im Wesentlichen richtig, wenn man es ganz exakt sagen müsste, beginnt sogar ein bisschen früher. Weil diese Trennung von Himmel und Erde bezieht sich eben auf die erste Zeile der Genesis. Bereshit bara Elohim hashamayim ve'et ha'aretz. Also am Anfang schufen die Elohim den Himmel und die Erde. Da ist also, wo die Trennung von Himmel und Erde, sprich von Sonne und Erde zunächst einmal stattfindet. Aber allerdings in dem Bereshit geht es noch ein bisschen früher zurück. Da geht es also noch in die Zeit zurück, wo die Erde oder überhaupt der ganze Kosmos, der mit der Erde verbunden ist, erst aus dem Geistigen heraustritt und als erstes in eine Art Wärmezustand nur erscheint. Das ist das, was Steiner die sogenannte polarische Zeit genannt hat. Ich werde das dann gleich noch genauer oder vielleicht das nächste Mal, es ist halt zu lange, die polarische Zeit, also wo es nur einen Wärmezustand gibt, der sich dann erst zu Luft verdichtet und erst in diesem Luftzustand, in der sogenannten hyperboreischen Zeit, trennt sich Sonne und Erde, wobei die Sonne zu dem Zeitpunkt auch noch nicht ganz so ist, wie sie jetzt erscheint. Also zum Beispiel auch astrophysikalisch würde das bedeuten, die Sonne hat noch nicht die Leuchtkraft, die sie heute hat. Sie hat vorher noch nicht dieses selbstständige Leuchten aus einem inneren Prozess heraus, den sie heute hat. Sondern sie leuchtet eben aus der Hitze, die sie hat, durch die ganze Komprimierungsbewegung, ist sie aufgeheizt wie ein tatsächlich glühender Körper, aber sie erzeugt noch nicht Licht aus ihrem Inneren heraus. Der Prozess zündet erst etwas später, nachdem sich Himmel und Erde bereits getrennt haben. Was im Übrigen sich widerspiegelt in der Genesis am ersten Schöpfungstag, wo es dann heißt, und die Elohim sprachen, es werde Licht und es ward Licht. Das ist äußerlich gesehen der Moment, wo die Sonne wirklich beginnt, in der Form zu leuchten, wie sie heute leuchtet. Oder wenn ich es ganz physikalisch sage, ganz banal physikalisch sage, wo physikalisch der Kernfusionsprozess in der Sonne einsetzt. Der also erst eben nach der Abtrennung der Erde und der meisten Planeten von der Sonne stattgefunden hat. Also die schwereren, die materieller werdenden Körper sich ausgeschieden haben und in den feineren dieser Prozess beginnen kann. Also in dem Bereich etwa bewegen wir uns, das heißt, wir sind in dem Bereich, wo überhaupt, wenn ich es äußerlich betrachte, unser physikalisch astronomisch unsere physikalisch astronomisch fassbare Welt überhaupt beginnt. Dort setzt es mit dem Wort Bereshit ein. Und geht dann aber sehr schnell bis eben zu dieser Trennung Sonne und Erde. Das geht alles in der einen ersten Zeile. Da passiert eigentlich unendlich viel schon. Ohne dass es in Worten ausgesprochen wird, aber es steckt in den Bildern drinnen. Also darum ist gerade in den Bildern der ersten Worte, die da drinnen sind, unheimlich viel. Und damit komme ich zurück zum Anfang, weil ich gesagt habe, wenn man sich meditativ in diese Worte und die Bilder, die mit diesen Worten, die gerade am Anfang stehen, das Bereshit Bara Elohim. Das Bara ist ja schon wieder nichts anderes als eine Metamorphose des Wortes Bereshit, wo ein bestimmter Teil jetzt herausgehoben ist und besonders betrachtet wird. Und wo eben das Geistige jetzt gar nicht so sehr betrachtet wird, sondern was in der Seelenwelt abspielt. Bara. Wie es da umgeht. Da ist drin die ganze Geschichte der kosmischen Entwicklung bis zu dem Zeitpunkt, eben, wo Erde und Sonne zunächst ein gemeinsamer Körper sind und dann sich das zu trennen beginnt. Dort steckt es dahin. Und in dem Moment, wo sich die Erde zu trennen beginnt, beginnen auch eben die Schichten des Erdinneren zu entstehen. Zuerst einmal die innersten drei Schichten und das sind die aus geistiger Sicht die gefährlichsten. Wobei, wenn Steiner eben vom Erdinneren spricht, spricht er ja weniger davon, wie sich das geologisch aufbaut. Das ist auch sehr interessant, aber es geht vor allem darum, welche seelischen, geistigen Kräfte, welche Ätherkräfte, welche Lebenskräfte sich da drinnen verdichten. Und eben vor allem Schwergewicht jetzt auf den Seelenkräften, die da im Erdinneren walten. Weil die Erde ist eben nicht bloß ein toter Klumpen, wie es uns heute die Wissenschaft weismachen muss und wie wahrscheinlich 99% der Menschen draußen glauben, das ist irgendein mineralischer Klotz. In Wahrheit ist die Erde ein belebtes, beseeltes, geistiges Wesen. Auch was Geistiges ist damit verbunden. Und je mehr ich sozusagen komme zu den Kräften, die im Erdmittelpunkt walten, umso mehr komme ich zu geistigen Kräften, aber auch zu antigeistigen Kräften, wenn ich so will. Zu beidem. Also das werden wir in der nächsten Zeit intensiver verfolgen. Aber das ist vielleicht der ganz wichtige Grundgedanke, den Menschen, und zwar jeden einzelnen individuellen Menschen, also jeder selbst, in Zusammenhang zu bringen mit der ganzen Erde und insbesondere mit dem Erdinneren. Das ist vielleicht der ungewöhnliche Gedanke, dass das nicht trennbar voneinander ist und dass Umarbeitung des eigenen Inneren die wesentlichste Triebkraft ist, um das Erdinnere umzuwandeln. Und das hat wieder Rückwirkungen auf alle anderen Menschen. Natürlich, das ist also eine wechselseitige Beziehung. Je mehr ein einzelner Mensch an dem arbeitet, umso mehr hilft er auch, dass die anderen Menschen mit diesen Kräften umgehen können oder nicht mehr mit so stark negativen Kräften belastet sind. Heute ist die ganze Erdensphäre von der Erdumgebung bis ins Zentrum hinein sehr, sehr stark belastet mit negativen Kräften, die sich im Zuge der Erdentwicklung, der Menschheitsentwicklung angesammelt haben. Und es ist halt unser Schicksal, unser Karma, jetzt bis in die weitere Zukunft hinein einmal das wieder aufzuarbeiten. Das sind die negativen Dinge, die letztlich durch uns hineingekommen sind. Natürlich haben die Widersacher mitgewirkt, aber letztliche Ursache sind wir, unsere Menschheitsentwicklung. Und daher ist es unsere Aufgabe, das wieder aufzuarbeiten, und niemand anderer kann es. Das ist halt so im Wesen des Schicksals, des Karma, dass nur der das Karma verursacht hat, das in dem Sinn wieder auflösen kann. Es gibt die Möglichkeit, in gewisser Weise, wenn sehr weit entwickelte Menschen können Karma in gewisser Weise für andere auf sich nehmen, aber das ist ein sehr spezielles Thema. Grundsätzlich ist es so, dass jeder mal sein Karma selber in Ordnung bringen muss. Das heißt, das, was er in der Vergangenheit an Finsternis in die Welt gelegt hat, ruft jetzt sehr lautstark und klopft an, bitte verwandle mich. Das ist unsere Aufgabe. Und die drängt. Die drängt. In diesem Sinn werden wir, ich weiß jetzt nicht genau wann, weiter tun.
Soll ich das machen?
Genau. Danke.
Danke.